HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Liebe hat ganz viel damit zu tun, wenn man Kindern etwas beibringt, wenn man sie unterrichtet, wenn man sie begleitet in die Zukunft. Denn wie wollen wir leben, ist das Thema der diesjährigen ARD-Themenwoche. Und wo steckt mehr Zukunft drin als in unseren Kindern? Sie sind ja quasi die Zukunft. Sie müssen bestehen in der Welt von morgen. Und wir fragen uns heute im HR3 Sonntagstalk, wie gut erfüllen Schulen und eben auch wir Eltern, aber die Schule als Institution, die unsere Kinder ja fit machen soll für die Zukunft, ihre Aufgabe? Oder geht das noch besser? Lernen unsere Kinder, wie wir schon gelernt haben und die Generation davor? Wie wollen wir lernen? Das bespreche ich heute mit Kathi Ahl, Schulentwicklungsplanerin. Sie war viele, viele Jahre Lehrerin und Schulleiterin und sie ist Mutter von 3 Kindern. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schule verändern jetzt. Das steht ganz fett in roten Buchstaben auf Ihrem aktuellen Buch. Warum jetzt? Warum erst jetzt?
Warum erst jetzt kann ich gar nicht beantworten, denn ich habe das Buch ja erst jetzt geschrieben. Mhm. Aber jetzt ist immer der beste Moment, um was zu verändern.
Woran merken wir denn, dass wir Veränderungen brauchen? Also wenn wir uns unsere Schulen alleine jetzt nur in Hessen anschauen, die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, die Mittelstufenschule, das Gymnasium, die integrierte Schule, die kooperative Schule, dann haben wir einiges zu tun. Von welcher Schule sprechen wir beide denn, wenn wir über Schule heute sprechen? Im Laufe des Vormittags und uns fragen, wie wollen wir in Zukunft lernen?
Wir sprechen natürlich vom gesamten Schulsystem. Und am besten können wir uns das vorstellen, wenn wir uns mal überlegen, hätten wir Lust, wir beide, Sie und ich, Frau Schäfer, morgen noch mal in die Schule zu gehen. Für die nächsten 10, 13 Jahre zusammen mit 25 gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen, zusammen in einem Raum, jeden Tag viele Arbeitsblätter, alle 45 Minuten steht jemand anderes da vorne.
Was wäre Ihre Antwort?
Ich? Nein.
Nein. Meine wäre wenn ich an meine Freunde denke und an Sport und Pause, ja, aber es bleibt natürlich dieses Aber. Volle Klassen, eklige Schulklos, wechselnde Lehrer, die auch nicht immer hochmotiviert sind, genau wie wir Schüler auch nicht immer hochmotiviert waren. Also dieses Zögern ist ein Ausdruck dafür, dass wir etwas ändern müssen?
Ja. Das ist der beste Ausdruck, denn da können wir uns selber noch dran erinnern, da können wir uns reinversetzen.
Man denkt beim Thema Schule immer, okay, das betrifft die, deren Kinder gerade in der Schule sind. Und wenn das Thema durch ist, Haken hinter, Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4 haben es vielleicht geschafft, dann bin ich auch mit dem Thema Schule durch und mein Interesse schwindet. Ist das eigentlich so?
Das ist bei vielen Eltern leider so. Und gleichzeitig möchte ich sagen, Schule ist ein Thema, Bildung ist ein Thema für alle. Denn Bildung bestimmt, wie wir in Zukunft miteinander leben. Was wird wichtig sein? Wie werden die Menschen miteinander umgehen? All das prägen wir in der Schule. Wie sehen die Berufe von morgen aus? Wie gut sind wir vorbereitet? All das gehört zusammen und das ist eigentlich ein Thema für alle.
Also ein gesellschaftspolitisches Thema, etwas, was nicht nur die Eltern betrifft oder die Familie mit schulpflichtigen Kindern. Ist denn der Blick auf Schule ein anderer, ob ich jetzt als Lehrer oder als Direktorin, das waren Sie auch lange einer Schule hier in Frankfurt, auf Schule und das Schulthema schaue oder aus Sicht der Familien, der Schüler und der Eltern?
Ja. Der Blick ist anders, aber die Blicke ergänzen sich gut. Das ist natürlich immer so, wenn man aus verschiedenen Perspektiven auf eine Sache schaut.
Schauen Sie mal mit dem Blick der Mutter. Sie haben ja selbst 3 Kinder. Eins davon ist, glaube ich, noch schulpflichtig. Und jetzt schauen Sie mal mit dem Blick der Lehrerin und ehemaligen Direktorin.
Ja, als Lehrerin, als Schulleiterin habe ich erlebt, dass Mangel ein großes Thema in Schule ist. Mangel an Zeit, Mangel an Personal, Mangel an Ressource. Und als Mutter habe ich oft erlebt, dass ich nicht richtig reinkomme in die Schule. Wenn ich was Dringendes zu besprechen habe, die Lehrkraft hat keine Zeit, eigentlich auch ein bisschen so ein Mangelgefühl.
Mhm. Wie so eine unsichtbare Mauer klingt das. Man klopft an und bekommt nicht das. Und aus Sicht der Kinder, können wir als Eltern tatsächlich dann noch nachvollziehen, wie es den Kindern heute in der Schule geht?
Gute Frage. Und ich glaube, das haben wir gerade während Corona erlebt. Da gibt es jetzt so erste Studienergebnisse, die sagen, den Kindern und Jugendlichen ging es gar nicht gut während Corona, während des ersten Lockdowns. So 70-72% der Jugendlichen sagen, sie hatten psychische oder psychosomatische Probleme. Also haben wir genug nach den Kindern geschaut?
Also das ist, finde ich, auch nochmal ganz spannend, weil Kinder haben ja berichtet, wir haben natürlich auch gemerkt, was Lehrer und Lehrerinnen tatsächlich alles leisten. Haben Sie denn den Eindruck, der Umgang der Familien ist respektvoll oder eher in eine andere Richtung mit Lehrpersonal?
Ich habe beides erlebt. Ich habe Eltern erlebt, die unheimlich die Ärmel hochkrempeln und Schulen unterstützen und dadurch auch ganz viel bewegen können. Mhm. Denn Eltern haben großen Einfluss in der Schule. Ich habe aber natürlich auch Eltern erlebt, die beim zweiten Gespräch mit dem Anwalt da sitzen und
Das ist ja schon mal eine gute Kommunikationsebene in Anführungsstrichen. Aber was heißt das für Sie als Lehrerin, die Schule gut unterstützen? Uns hören ja viele Familien zu. Was könnten wir besser machen?
Also wenn Sie mich so direkt fragen, was können wir besser machen, dann würde ich gerne dazu einladen, nicht versuchen, die bessere Lehrerin zu sein. Mhm. Die Lehrerin ihren Job machen zu lassen, denn die hat das studiert und die hat das normalerweise auch mit viel Herzblut gewählt, diesen Beruf. Sondern von der anderen Seite unterstützen heißt zum Beispiel sich im Förderverein engagieren, machen ja auch viele, heißt auch, mal schauen, wie geht's denn den Lehrkräften? So ein bisschen Wertschätzung, denn Unterricht ist eine sehr unsichtbare Arbeit. Wenn es gut läuft, kriegt man davon ja gar nichts mit. Mhm. Man kriegt es ja immer nur dann mit, wenn es holpert, wenn es nicht klappt. Und diese unsichtbare Arbeit, die wird oft zu wenig gewürdigt. Und deswegen, ich bin dafür, für den Blumenstrauß oder die Tafel Schokolade zu Weihnachten.
Okay, wir haben einiges an Themen, die drängen. Und das werden wir heute im Laufe des Vormittags besprechen, liebe Kathi Ahl. Wir haben natürlich das Thema Digitalisierung. Wir wollen aber auch Visionen vielleicht für eine Schule ohne Noten, mit einem anderen Zugang zu den Schülern, zum Lernen tatsächlich vermitteln. Wir wollen Augen, Ohren und Hirn genau dafür öffnen, nämlich Lust zu machen auf Schule. Ich freue mich, dass Sie da sind. Kathi Ahl, ihr aktuelles Buch heißt Schule verändern jetzt mit fettem Ausrufezeichen. Gleich mehr mit Ihnen. Die Frankfurterin Kathi Ahl kennt das System Schule aus allen Perspektiven. Als Schulleiterin, als Lehrerin, als Mutter und Schulentwicklungsberaterin. Und sie sagt, wir könnten und wir können viel verändern. Los geht's über die Vision der idealen Schule. Darüber reden wir heute an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Was soll Schule im Idealfall vermitteln?
Am besten wäre, wenn die Kinder aus der Schule kommen und eine Idee haben, das kann ich gut, das sind meine Stärken, darauf habe ich Lust und das ist mein Beitrag in der Welt. Also wirklich stark aus der Schule zu kommen und die Erfahrung gemacht zu haben, ich habe jetzt 10, 12, 13 Jahre Zeit gehabt, Fehler zu machen, auszuprobieren, alles kennenzulernen. Ich habe mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Ich kann Ideen vertreten, aber auch andere Ideen anhören. Und ich bin so stark, dass ich in jeder möglichen, vorstellbaren Zukunft meine Stärken weiß und einbringen kann. Das wäre für mich so ideal.
Und trifft Ihr Bild von einer idealen Schule auf Wirklichkeit? Wie groß ist der Gap? Wie groß ist der Gap, der Graben?
Da haben wir viel Luft und natürlich ist die Schullandschaft sehr breit. Es gibt klasse Schulen, es gibt tolle Schulen. Das sind zum einen die Schulpreisschulen, die ja ausgezeichnet werden. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber auch tolle Schulen nebenan. Es gibt viele gute Ideen in den Kollegien und es ist gar nicht unbedingt nötig, dass wir von außen so viel drüber stülpen.
Was meinen Sie von außen?
Das ist natürlich auch Politik, das sind die vorgesetzten Behörden, aber das sind auch die Vorstellungen in den Köpfen. Wir alle haben ja eine Vorstellung davon, wie Schule zu sein hat und manchmal ist das das größere Hindernis.
Und ehrlich gesagt muss man doch auch noch mal feststellen, Frau Ahl, unsere Vorstellung von Schule ist ja hängen geblieben in der Zeit, als wir selber in der Schule waren. Dann kam Ausbildung dazu, Familiengründung und eigentlich erst ja 20 Jahre später vielleicht oder 15 fängt man an sich wieder mit Schule zu beschäftigen. Also haben wir doch eigentlich ein veraltetes Bild von Schule, weil so wie sich das Leben weiterentwickelt, entwickelt sich doch auch Schule weiter.
Ich bin so froh, dass Sie das sagen. Denn genau das ist der Gap. Wir sind mit unserer Vorstellung in der Vergangenheit und eigentlich müssten Schulen doch so auf die Zukunft vorbereiten, dass die Kinder, die jetzt klein sind und in der Schule sind, in 30 Jahren, wenn die in neuen Berufen arbeiten, die es jetzt noch gar nicht gibt, darin bestehen können. Das heißt, Schulen müssten Innovationslabore sein.
Also es ist nicht Realität. Sie sind keine Zukunftslabore.
Selten. Das ist noch nicht da, weil wir dafür alle ja erstmal umdenken müssen. Wir müssen ja lernen, nach vorne zu schauen und nicht nach hinten. Wenn ich aus Elternperspektive schaue, dann haben viele Eltern auch das Bild, Schule ist so, wie ich sie kenne. Und Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und haben dabei gleichzeitig so den Blick nach hinten. Das heißt, es ist auch für Eltern ein großes Umdenken und Eltern sind manchmal auch wenig innovativ. Aus der Perspektive der Pädagoginnen und Pädagogen ist es auch eine Frage nach Sicherheit. Kann ich die Noten weglassen? Steigt mir jemand aufs Dach, wenn ich nicht mehr so bewerte, wie wir das alle kennen? In Schule hört man ganz oft den Satz, das machen wir hier so. Was wäre, wenn wir es nicht mehr so machen? Was wäre, wenn wir das ganz anders denken? Dann bräuchten wir, dann brauchen wir eine ganz andere Fehlerkultur in der Schule. Dann müsste es möglich sein, Fehler zu machen und eigentlich erwünscht als, ja, als so Anker auf dem Weg. Wir lernen ja alle nur durch Fehler. Es gibt ja keinen Lehrplan dafür, wie wir sprechen lernen. Niemand sagt so, jetzt setzen wir uns wieder eine Stunde hin und üben Sprechen mit dem Kind oder üben Laufen mit dem Kind. Das machen wir alle nicht, sondern die.
Die haben wir nicht, die Fehlerkultur.
Nee.
Also es wird ja eher, wenn man mit einer schlechten Note kommt, weil man ein Thema nicht verstanden hat, das ist ja eine Bewertung. Das weckt ja jetzt nicht die Neugier, sich nochmal neu damit zu beschäftigen oder es nochmal zu versuchen.
Ja. Das demotiviert und gleichzeitig sind ja, wenn wir über Bewertung sprechen, Noten auch nicht zuverlässige Bewertungskriterien. Also da müssen wir nur an die eigene Vergangenheit denken. Jede Lehrkraft bewertet anders. Die einen sind strenger, die anderen weniger streng, die anderen haben vielleicht sogar Lieblinge. Nicht
was?
Schön,
Frau
aber
Alm.
Sind
das
wir auch
darf
nur Menschen.
Doch nicht sein.
Ja.
Okay, Schule verändern jetzt. Daran kommt bei Ihnen der Begriff vor der multiplen Intelligenz. Also es kann ja auch sein, man hat in dem einen Bereich eine Begabung, in dem anderen nicht. Und wie können wir dann Stärken stärken und Schwächen eben auch stärken?
Ja, wir müssen unbedingt Platz schaffen für die Stärken. Was wir machen, ist ganz viel fördern da, wo Schwächen sind. Also, kannst du nicht gut Mathe, dann üben wir jetzt ganz viel Mathe. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden zum Beispiel nicht gut Fußball spielen oder Joggen wäre für Sie ein Albtraum. Und dann müssten Sie das aber jetzt jeden Tag tun. Das ist ja auch eine Botschaft an Ihr Selbstbewusstsein. Ich kann das nicht und ich bin so schlecht da drin, dass ich jetzt jeden Tag ran muss. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn Sie aber das tun dürfen, was Sie gut können, angenommen, Sie wären jetzt die Backkönigin.
Nur mal theoretisch.
Ja. Dann, und Sie dürften das tun und Sie würden für Ihre Klasse backen und würden einen Preis dafür kriegen oder lobend erwähnt werden vor der Schulgemeinde, da würden Sie doch dran wachsen.
Ja, Queen of Cookies könnte man
genau.
Nennen. Also das heißt, das hieße dann ja weniger in die Breite, sondern mehr in die Tiefe fördern.
Ja.
Also wir steigen gleich nochmal gemeinsam auf diesen Bagger, ja, um in die Tiefe zu graben. Liebe Kathi Ahl, ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie sich hingesetzt haben, neben all den verantwortungsvollen Aufgaben, wegweisende Antworten auf drängende Fragen, nämlich Schulfragen niederzuschreiben, in Schule verändern. Jetzt gleich mehr mit Ihnen hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer, die natürlich nicht gut backen kann. Gleich mehr mit uns. Hallo Eltern, ihr kennt das. Frühmorgens, also morgen wieder, tapern wir dann in die Kinderzimmer und rütteln, ja, maulige, verpennte Kids, Teenager wach, Schule, guten Morgen, es ist Montag. Ein Ort, wo Kinder ja selten gerne hingehen, es sei denn, sie sind motivierte, frisch eingeschulte Erstklässler. Aber wir fragen uns heute im hr3 Sonntagstalk, wann und warum geht eigentlich diese Neugier dann verloren? Kathi Ahl hat ein Buch geschrieben, das heißt Schule verändern jetzt. Mit Schülerinnen, mit Eltern, mit Lehrern und Lehrerinnen, Bildungsforschern und Forscherinnen hat sie gesprochen. Und gerade die Bildungsforscherinnen fordern ja, so, wir sollten eigentlich nicht mehr so in die Breite lehren, sondern mehr in die Tiefe. Was heißt das denn genau, Kathi Ahl?
Das heißt, dass wir die Lehrpläne verschlanken müssen. Und das ist für mich als Pädagogin erstmal ein revolutionärer Gedanke. Ich habe mal in einer Fachkommission für Lehrpläne mitgearbeitet und da ging es mir genau so. Für Sachunterricht, in der Grundschule heißt das ja Sachunterricht. Was ist alles wichtig im Sachunterricht? Natürlich Verkehrserziehung, natürlich soziales Lernen, natürlich technisches Lernen und natürlich was über Biologie müssen wir wissen. Und so habe ich auch immer mehr Ideen entwickelt, was alles da reingehört. Und am Ende war das ein Riesenpaket. Und das ist ja jetzt eine genau entgegengesetzte Gedankenrichtung, zu sagen, wir müssen die Lehrpläne verschlanken. Und ich habe die Idee, das hätte ich auch vorher nicht gedacht, von Professor Schleicher, der PISA-Papst, so nennt man ihn auch. Der hat gesagt, in Deutschland sind die Lehrpläne so breit angelegt, weil man immer so additiv vorgeht. Das noch und das noch und das noch. Wir packen zu viel rein, so wie wir ja auch unseren Alltag gestalten und denken, wir müssen noch Sport und wir müssen noch gesunde Ernährung und wir müssen noch dies und noch das. So wie wir da auch immer eins zum anderen draufpacken, so ähnlich machen wir es in der Schule auch.
Wie würden wir denn lernen, wenn wir sie verschlanken würden, die Lehrpläne? Man hätte mehr Zeit nachzudenken, nachzufragen, nochmal andere Experimente, Exkursionen, Schnief, ohne Corona könnte man dann ja machen.
Ja, in die Tiefe lernen heißt, an Phänomenen zu lernen. Also wir bleiben tatsächlich bei einer Sache und wir durchdringen die mit Erkenntnissen, mit Aha-Erlebnissen und vor allen Dingen ganz wichtig mit Erfahrungen. Denn Lernen ist nicht Wissen ansammeln. Das ist immer so ein Missverständnis. Und das machen wir ja noch zu viel in Schule, dass wir ganz viel Wissen anhäufen und denken, jetzt ist aber viel gelernt worden. Kurz vorm Abitur kennt man das.
Aber ehrlich gesagt, fragt man ein halbes Jahr später, was ist davon noch da?
Genau.
Das sind ja nur die tiefen Erfahrungen, emotionale Erfahrungen, wo ich vielleicht einen Glücksmoment, ein Aha-Erlebnis hatte, die dann tatsächlich bleiben.
Genau. Ich habe so ein kluges Zitat gehört, das möchte ich jetzt hier mal
auspacken. Ja, hauen Sie es raus.
Das heißt, man kann etwas verlernen, aber man kann etwas nicht entverstehen. Das heißt, was man einmal verstanden hat, das geht nicht mehr weg.
Also ich habe verstanden, weniger in die Breite, mehr in die Tiefe. Aber was heißt das, wenn wir über Kompetenzen der Zukunft sprechen? Das haben wir jetzt ein, zweimal angesprochen, dass wir sagen, wir machen die Kinder fit für die Zukunft. Wollen wir mal darauf schauen, ob das in den Schulen der Ort ist?
Ja. Es ist eigentlich super erforscht und es gibt dazu schon ganz viel. Also man kann da eigentlich bei Maria Montessori anfangen, die auch schon gesagt hat, mit Kopf, Herz und Hand lernen. Da steckt schon ganz viel drin. Und man kann das auch ausdrücken mit den Future Skills, den Zukunftskompetenzen.
Und was gehört dazu?
Dazu gehören diese vier Ks, nämlich kritisches Denken, für die Zukunft immer wichtiger. Werden wir manipuliert oder stimmt das, was ich an Informationen bekomme? Kollaboration, also mit anderen zusammenarbeiten, muss
ganz
man
wichtig,
nur mal an die Leopoldina denken, die jetzt die Corona-Empfehlungen rausgegeben hat, ist ein interdisziplinäres Team. Und die werden wir brauchen für die zukünftigen Herausforderungen, die ja nicht kleiner werden. Kommunikation wird immer wichtiger. Gerade wenn wir uns interdisziplinär vernetzen, müssen wir super kommunizieren können.
Regional, national, international eben auch, ja.
Genau, und jetzt muss ich gerade nochmal nach dem vierten K suchen.
Das vierte K.
Die Kreativität. Wir müssen ja ganz neue Ideen entwickeln für Probleme, die wir jetzt zum Teil noch gar nicht kennen.
Und dafür muss man einfach mutig sein, anders denken, neu denken, sich im Raum neu bewegen, eben auch in dem Denkraum, Klassenraum. Und da haben wir ja vorhin festgestellt, da sind wir alle so ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse. Das kenne ich, ich mache das jetzt einfach weiter so. Und rums sind 10 Jahre um oder 13 Jahre um. Und dann war man in einem genau dem ähnlichen Schulsystem wie schon die Eltern und vielleicht auch die Tante, der Onkel und die Großeltern. Ist nicht viel passiert. Obwohl wir das alles wissen, obwohl die Bücher da sind. Und die Ansätze. Es gibt ja einzelne Ansätze. Also es gibt eine Schule in Heidelberg, die unterrichten das Fach Glück. Oder es gibt neben Ethik auch das Fach Leben. Sind das Ansätze, kleine Regentropfen in einem großen Meer? Oder sagen Sie, genau sowas ist richtig?
Ich finde das total richtig, weil eigentlich jeder Ansatz zählt. Also ich verfolge gar nicht ein bestimmtes Konzept, sondern ich finde da, wo sich das Kollegium auf den Weg gemacht hat und tatsächlich die Kinder in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen gestellt hat, wie geht's denen hier an unserer Schule, was brauchen die, wie können wir die unterstützen für die Zukunft, da sind alle Schritte erlaubt und da muss man ausprobieren und eben auch fehlertolerant sein und sagen, wir machen einfach mal, wir fangen mal an.
Aber das heißt nicht, dass Wissensvermittlung grundsätzlich unwichtig wird, sondern wir lenken es um. Habe ich Sie da richtig verstanden, Frau Ahl? Wollen wir da gleich nochmal weitermachen? Freue mich, dass Sie mein Gast sind hier im hr3 Sonntagstalk. Und wir müssen noch klären, was eigentlich eine Schulentwicklungsberaterin ganz genau macht, denn das habe ich am Anfang ja angekündigt. Gleich mehr mit uns beiden.
Wir reden heute hier im HR3 Sonntagstalk über Schule. Kennt ihr alle? Waren wir alle? Und vielleicht überlegt ihr nochmal, wie heißt euer Lieblingslehrer oder Lieblingslehrerin und was macht er oder sie eigentlich anders als die anderen? Mein Gast ist heute Kathi Ahl. Sie war 20 Jahre im Schuldienst, 7 Jahre davon als Rektorin der Frankfurter Comenius-Schule. Sie will Schule verändern und hat das auch ein bisschen zu ihrer Mission gemacht und ist heute Schulentwicklungsberaterin und mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Frau Ahl, wir sind uns, glaube ich, alle einig, das Schulsystem muss sich verändern, muss sich fit machen für die Zukunft, aber Schule bleibt dabei doch immer noch ein Ort für Wissensvermittlung, oder?
Wissensvermittlung und Allgemeinbildung ist total wichtig und ist der Grundstein. Denn an dem, was wir an Wissen lernen, lernen wir auch zu denken. Also habe ich die deutsche Grammatik verstanden, kann ich auch die englische und die französische Grammatik besser verstehen. Mhm. Dann weiß ich, es gibt diese Systeme und das hilft für alles weitere Wissen, was danach kommt, um das einzuordnen. Also Allgemeinbildung ist wichtig, aber wir müssen nicht alle, Zitronensäurezyklus und Ableitungen in Mathe und die If-Clauses vielleicht schon noch, aber wir müssen nicht so viel Fachwissen und Expertenwissen ansammeln, was wir später so einfach googeln können.
Jetzt sind Sie Schulentwicklungsberaterin. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt zu Hause denkt, oh mein Gott, nicht noch eine neue Rechtschreibreform, was denkt sich denn die Kathi Ahl da aus? Was macht eine Schulentwicklungsberaterin genau?
Also ich bin beim Kultusministerium angestellt, das ist mein Hauptjob und da können Frankfurter Schulen mich anfragen und sagen, wir möchten uns auf den Weg machen mit diesem oder jenem Entwicklungsprojekt. Wir haben da was vor. Zum Beispiel gibt es ja jetzt diese UBUS-Kräfte, sozialpädagogische Fachkräfte. Mhm. Wie können wir da gut zusammenarbeiten? Welche Kinder brauchen das? Wir brauchen da mal ein Konzept. Oder wir wollen ein Schulprogramm haben. Wir wollen uns verständigen, was ist unser Leitbild? Dann komme ich gerne und unterstütze diesen Prozess. Das heißt, ich flankiere nur. Ich gebe nichts vor.
Aber die Initiative kommt von der Schule und Sie sind dann erstmal offen.
Genau.
Gibt es etwas, von dem Sie gerade feststellen, das ist so etwas, das höre ich da wachsen. Da sind so kleine neue Schritte, die sind nicht nur an einem Ort, an vielen, so etwas, was man vielleicht schon einen Schultrend nennen könnte?
Das ist natürlich die Digitalisierung, das Medienbildungskonzept, was jetzt alle anfragen und bei dem sich auch immer mehr Schulen fragen, okay, das ist scheinbar nicht nur die Ausstattung, sondern wir müssen das irgendwie pädagogisch denken. Und wie macht das jetzt Sinn?
Und wie geht das mit Lehrern, die vielleicht schon 30 Jahre im Schulbetrieb sind, die vielleicht auch schon die eine oder andere Frustschicht haben und einem jungen Lehrpersonal, die vielleicht sagen, wir sind neugierig drauf?
Genau, also in Zugzwang sind wir alle. Und ansonsten müssen wir schauen, dass wir alle mitnehmen. Das heißt, welche kleinen Schritte können die gehen, die erste Erfahrungen sammeln und welche große Vision steht am Ende? Denn eins ist klar, die Kinder, die jetzt in der Schule sind, die werden in einer digitalen Welt groß. Die haben alles schon ihr Smartphone in der Hand und dann ist es doch besser, wir machen sie fit und unterstützen sie.
Aber Digitalisierung ist ja auch eine Kostenfrage. Das ist eine Frage dann der Länder und natürlich auch des Bundes. Es ist ja momentan oft viel formuliert worden. Es kommt Unterstützung für die Schulen, es kommt Unterstützung. Aber haben Sie denn das Gefühl, es kommt tatsächlich auch was an?
Das ist natürlich ein Riesenprojekt und wie bei jedem Projekt in dieser Größenordnung braucht das eine Weile, bis das anrollt. Also bei einigen Schulen ist schon was angekommen, bei anderen warten die Menschen noch sehnsüchtig. Und dann ist es ja auch nicht alleine die Ausstattung. Dann ist ja auch die Frage, wer wartet die Geräte, wer organisiert die Fortbildungen, wie kommen wir mit diesem Riesenprojekt jetzt einen Schritt weiter? Aber auch da würde ich gerne Mut machen und sagen, einfach machen, einfach anfangen.
Wäre Ihnen das lieb, wenn mehr Mut da wäre?
Ja.
Ist viel Angst da?
Ja.
Mehr Angst als Mut?
Ich finde, es ist so ein bisschen, jetzt hau ich mal was raus. Ich finde, das ist ein deutsches Phänomen. Man sagt ja auch, es gibt die deutsche Angst. Ich finde, wir sind echt verhalten mit neuen Ideen, mit neuen Projekten. Was kann uns denn schon groß passieren?
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man jemanden braucht, vielleicht passiert das schon in Ihren Augen, der Lehrpersonal, Pädagogen, Eltern, Schulen an die Hand nimmt und sagt, das gewinnen wir. Formulieren wir nicht deutlich genug, was wir tatsächlich gewinnen?
Das ist ein guter Ansatz. Und wir gewinnen, wenn wir es gut machen, tatsächlich zukunftskompetente Kinder, die sich auskennen, die wählen können, jetzt mache ich mal meinen Bildschirm aus, egal welchen Bildschirm. Mhm. Denn das muss man ja auch erst lernen und auch da sind wir nicht die besten Vorbilder.
Also das heißt, Sie sehen die Schulräume der Zukunft digitalisiert, wenn ich Sie richtig verstehe?
Ja, geht gar nicht anders.
Okay, bleibt die Tafel noch mit der Kreide oder ist der Tafeldienst irgendwann gestorben?
Also die Tafel kann von mir aus gerne bleiben, denn was wir auf der anderen Seite brauchen, sind ja sinnliche und haptische Erfahrungen. Mhm. Und das dürfen wir ja nicht vergessen. Es ist nicht digital oder analog. Wir können auch nicht alles digital machen, denn wir sind ja sinnliche Wesen als Menschen. Mhm. Und Lernen geht ganz viel über Begreifen. Also wir müssen rausgehen, wir müssen Dinge anfassen, wir müssen experimentieren. Und das klappt nicht nur digital, aber auch.
Okay, dann reden wir gleich über die Schulräume der Zukunft und die Frage, ob das noch Klassenzimmer sind, kann uns Kathi Ahl beantworten, die Autorin des Buches Schule verändern, jetzt. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist Mutter von 3 Kindern, die alle die Schule durchlaufen haben. Sie ist Lehrerin, sie war lange Zeit Direktorin, Schuldirektorin hier in Frankfurt und jetzt ist sie Schulentwicklungsberaterin für das Land Hessen, Kathi Ahl. Es gibt viele Ideen und es gibt viele Ansätze, Schule besser zu machen. Viele Schulen und viele Pädagogen und Pädagoginnen machen sich ja auch schon auf den Weg. Frau Ahl, wir hatten gerade das Thema digitale Weiterentwicklung. Klar, Schulen müssen sich mehr digitalisieren, das wissen wir alle. Aber heißt das, wir brauchen irgendwann gar keine Präsenz im Klassenzimmer mehr? Oder müssen wir die Klassenräume an sich dann ändern?
Ich finde immer noch total schön, mit einer Klasse gemeinsam zu starten. Also wirklich gemeinsam als Gruppe, gemeinsam in ein Thema einzusteigen, Fragen zu sammeln, zu überlegen, was wissen wir darüber vielleicht auch schon und dann vielleicht aufzusplitten in Gruppenarbeit. Das gefällt mir sehr gut, weil es auch die Gruppe so zusammenbringt. Dann gibt es aber Konzepte, die finde ich auch super spannend. Zum Beispiel die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, die einen Preis gewonnen hat, Innovationspreis.
Ah, die haben diesen Smart Room, ne?
Genau.
Oder Smart School.
Das sind eine Smart School und die haben ein neues Raumkonzept. Und zwar haben die mit den Schülerinnen und Schülern neue Räume entwickelt. Zum Beispiel ein Digital Detox Raum, ein Raum ohne Geräte, der auch von den Kindern sehr gerne genutzt wird. Und die lernen ganz viel digital und die machen das überall. Die gehen raus auf den Schulhof. Die bewegen sich im Schulgebäude unterwegs, sie kommen immer wieder zusammen, aber öffnen eben alle Räume. Und ich glaube, da ist sehr viel mehr möglich, als
also
wir uns jetzt vorstellen.
Nicht nur an einen Ort gebunden sein, ähnlich wie im Museum, da kann man es ja teilweise auch schon digital etwas entdecken. Oder in unserer Stadt gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte und das übernimmt dann zum Beispiel die Schule in Karlsruhe jetzt schon. Aber hat das Klassenzimmer, hat dieser Raum auch einen Einfluss auf unser Lernen?
Ja, die Raumgestaltung, also können wir uns ja überlegen, wie gestalten wir unsere Wohnung? Da fühlen wir uns ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wie sie aussieht. Und das ist ja ein Raum, dieser Klassenraum, in dem Kinder und Jugendliche sich jeden Tag mehrere Stunden befinden. Das hat einen großen Einfluss und gleichzeitig finde ich es auch einen wichtigen Ort, um sich eben auch zu verorten in der Schule. Das ist mein Platz, hier haben wir unsere Bilder, hier hängen unsere Geschichten. Das finde ich auch wichtig.
Das heißt, er kann Leistung steigern. Er kann sie dann auch im Gegenzug, könnte ein schlechter Raum, eine runtergerockte Schule dann eben auch Leistung verhindern. Wir denken alle an die ekligen Schulklos, wo die Türen eingetreten sind und kein Klopapier da ist oder nur eiskaltes Wasser tröpfchenweise aus dem Hahn kommt. Sowas kennen wir doch alle. Schlechte Schulhöfe. Das kann auch Leistungsbereitschaft mindern.
Das mindert zuerst mal das Wohlbefinden und die Schulatmosphäre und dadurch auch die Leistungsbereitschaft. Das gehört zusammen.
Ohne offenen Workspace im Schulhaus muss Schule immer in der Schule stattfinden. Also wir haben ja jetzt beim Homeschooling gelernt, es funktioniert, ja, wenn man entsprechend digital ausgestattet ist. Aber eine Realität ist ja nun mal, dass das nicht alle sind, nicht alle Familien und nicht alle Schulen. Wie schaffen wir diesen Kraftakt, um auch alle mitzunehmen? Nicht nur die, die sich das vielleicht finanziell leisten können.
Ja, ich finde, ich sehe da die Schule schon in der Verantwortung. Ich würde mir wünschen, dass die Schule sicherstellt, dass jedes Kind ein Gerät hat, so gut es eben unter den jetzigen Bedingungen geht. Und Wichtig finde ich auch, nicht einfach nur Arbeitsblätter zuzusenden und dann zu denken, das wäre jetzt Homeschooling oder das wäre jetzt sozusagen die digitale Variante von Unterricht. Mhm. Also wenn wir beim Fernlernen sind, dann ist wichtig, dass wir da auch auf die Gemeinschaft achten. Also gerade habe ich in den Nachrichten gehört, Bildung braucht Beziehung und das gilt ja digital noch mal viel stärker. Wie holen wir alle ab? Haben wir alle Schülerinnen und Schüler gesehen online? Waren alle da? Rufe ich die an, die nicht online sind? Wie erreiche ich die? Wie binde ich die zusammen? Und da haben manche Schulen tolle Lösungen gefunden, dass sie sagen, wir starten gemeinsam mit einer Videosprechstunde, mit einer gemeinsamen Stunde. Dann gibt es Aufträge, in denen Kinder zusammenarbeiten können und sich da verabreden. Dann ist eine Lehrkraft, hat eine Online-Sprechstunde und kann da gefragt werden. Und die, die eben nicht so gut zurechtkommen, die bleiben einfach dabei. Die bleiben mit der Lehrkraft zusammen und arbeiten da gemeinsam. Mhm. Finde ich eine super Lösung.
Und das klingt nach Fürsorge und das, was Sie eben gesagt haben, als eines der 4 Ks dann tatsächlich Kommunikation. Und trotzdem wissen wir ja, es hapert oft an der Zeit. Lehrer sind gehetzt, Schüler sind gehetzt. Müssen wir vielleicht auch an diesem Zeitkonzept ein bisschen schrauben? Wir haben ja die 45 Minuten, wir haben die 90 Minuten, wir haben die großen und die kleinen Pausen, wir haben Schulen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen. Muss man vielleicht auch da ganz neu denken?
Ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mal ganz weit so in die Welt rausschauen, gibt es ganz unterschiedliche Unterrichtsverpflichtungen. Und wir in Deutschland, gerade wir in Hessen, haben eine hohe Unterrichtsverpflichtung. Mhm. Das heißt, wenn eine Lehrkraft arbeiten geht, verwendet sie einen Großteil ihrer Zeit für Unterricht. Dann bleibt natürlich wenig Zeit für Innovation, für neue Ideen, dafür bei einer Kollegin mal zu hospitieren, zu schauen, wie macht die das eigentlich, dafür Schule zu entwickeln. Dafür bleibt zu wenig Zeit, um innovativ zu sein.
Da müssen wir beide vielleicht doch nochmal uns an das Thema rangehen. Was ist denn eigentlich guter Unterricht? Alle fordern das ja, die Pädagogen, die Direktoren und Direktorinnen, die Schüler und Schülerinnen. Und wenn so ein Profi wie Sie, der alle Perspektiven kennt, vielleicht nochmal mit mir gleich auf die Gedankenreise geht, was ist denn eigentlich guter Unterricht? Da fragst du 10 Leute, kriegst ja 10 Antworten und vielleicht kann man sich da auf einen Nenner einigen. Freue mich, dass Sie da sind, Kathi Ahl, heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Sie ist Schulentwicklungsberaterin des Landes Hessen und sie ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Kathi Ahl, wir haben festgestellt, es wäre sinnvoll, mehr in die Tiefe zu lernen und weniger in die Breite. Wir durchleuchten heute das System Schule. Das heißt konkret, also nicht jedes noch so kleine Thema oberflächlich behandeln, sondern mehr in Projekten lehren, aber dann lang und intensiv. Und wie Maria Montessori schon gesagt hat, mit Herz und Hand lernen. Guter Unterricht soll an unseren Schulen stattfinden. Das fordern alle, Lehrer, Schülerinnen, Eltern. Aber was heißt das eigentlich genau? Wie lernen Schüler und Schülerinnen am besten?
Das ist super erforscht. Und ich weiß nicht, Hattie-Studie ist wahrscheinlich so kein Begriff, aber das sind 800 Metastudien zusammengefasst worden. Und da ist erforscht worden, was hat eigentlich die höchsten Effekte, also die höchsten Wirkungen beim Lernen. Und das ist zum einen die Beziehung zur Lehrkraft, die Atmosphäre beim Lernen. Das ist zum anderen aber auch über Lernen nachdenken und über Lernen sprechen. Also hinterher nachzudenken, habe ich das jetzt so gut verstanden? Das heißt, die Lehrkraft muss beim Kind nachfragen. Hattie hat dazu 2 Sätze formuliert. Zum einen, ich plane das Lehren aus der Sicht der Lernenden. Wie können die das am besten verstehen? Und ich mache Kinder selbst zu Lehrenden. Also die können Erklärvideos drehen, die können anderen Kindern erklären. Die
können verinnerlichen dadurch den Stoff dann nochmal.
Total, das wirkt unheimlich.
Aha. Und wie baut man als Schüler oder Schülerin dann einen guten Draht zur Lehrerin auf? Weil viele hören uns jetzt vielleicht zu und denken, oh mein Gott, wenn ich bei der oder dem morgen wieder aufschlagen muss, dann ist die Stimmung immer ein bisschen angespannt. Was kann ich als Schüler dazu beitragen oder als Schülerin, dass das Verhältnis gut ist?
Ich finde wichtig, wirklich offen Feedback zu geben. Das klingt jetzt erstmal nicht so einfach, aber ich möchte gerne Mut machen zu sagen, habe ich nicht verstanden. Denn wo sonst dürfte man das denn sonst sagen, ich habe was nicht verstanden oder ich habe hier einen Fehler gemacht, wenn nicht in der Schule.
Und dann bleibt auch Zeit der Lehrkraft zu sagen, ich erkläre es dir nochmal. Wir haben vorhin gesagt, es ist ein enger Lehrplan. Wir hetzen durch. Die Stunde ist knapp. Es sind viele Schüler, die unter einen Hut gebracht werden. Und die Schüler müssen dann vielleicht auch schon wieder den Raum wechseln. Also Mut haben zu sagen, stehen bleiben, muss ich noch mal nachfragen.
Muss ich noch mal fragen, habe ich noch nicht verstanden, bitte helfen Sie mir dabei, denn das ist Lehrerjob.
Was ist mit den Störungen im Unterricht? Kommt auch in Ihrem Buch vor. Wir alle kennen das. Es gibt den ein oder anderen Störenfried. Es gibt jetzt momentan Fenster auf, Fenster zu, Jacke an, Jacke aus. Es gibt alle möglichen Arten von Störungen. Ist das ein großes Thema für Sie?
Das ist für Lehrkräfte ein großes Thema. Das belastet Lehrkräfte enorm, wenn der Unterricht gestört ist. Und vor allen Dingen, also in der Grundschule ist man ja noch lange in einer Klasse. Da hat man Zeit für die Beziehung. Aber in den weiterführenden Schulen ist es ja oft so, dass der Fachunterricht nur 45 Minuten sind. Dann springt also eine Lehrkraft, ohne dass sie es selbst so gewählt hat, in die eine Klasse. Danach springt sie in die andere Klasse und danach in die andere und sieht am Tag vielleicht 100 Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und man kann keine Beziehung mehr aufbauen. Aber Beziehung ist eben die Grundlage.
Und wie ändern wir das? Weil wir sind eben in diesem System ja drin. Das heißt, alle müssten zusammen eine Notbremse ziehen und sagen, das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr in einen Raum springen und keine Beziehung zu meinen Schülern haben. Oder was wäre dann die Revolution?
Das ist die Revolution. Zu sagen, 45 Minuten Unterricht, alle machen das Gleiche zur gleichen Zeit, das machen wir nicht mehr. Mhm. Das wirkt auch gar nicht.
Mhm. Das hieße dann eben als guter Unterricht, auf Individuen mit ihrer Individualität dann tatsächlich einzugehen. Heißt das aber auch, andere Bewegungsformen vielleicht etwas spielerisch zu erklären oder zu sagen, wir gehen raus an einen anderen Ort. Wie lernen wir neu?
Also die Lehrkraft macht am besten das, was sie selbst gut machen kann. Also darin, worin sie gut ist, das kann sie auch gut vermitteln. Wenn zum Beispiel jemand eine Affinität hat zu mehr Bewegung, kann die Lehrerin oder der Lehrer das auch gut vermitteln und hat dann dadurch einen guten Zugang. Mhm. Wenn jemand eine Affinität hat zu draußen Dinge erkunden, ist vielleicht Biolehrerin, dann das mit einbauen. Also immer auch die Persönlichkeit mit einbringen, denn nur so sind wir ja auch authentisch.
Ist Bewegung und Spiel wichtig für den Lernerfolg?
Unglaublich wichtig, denn wir haben ja gesagt, Kreativität ist eine Zukunftskompetenz. Das heißt nicht nur Deutsch, Mathe, Englisch, sondern das sind die Fächer wie Kunst, Musik, Sport, Ethik, vielleicht Religion, in denen wir übers Leben nachdenken. Mhm. Und was macht uns sonst stark für die Zukunft, als übers Leben nachzudenken?
Welche Fächer fehlen denn, wenn Sie sagen, okay, Zukunft denken und in Zukunft lernen und für die Zukunft fit sein? Welche Fächer könnte man denn neu schaffen, ohne dass jetzt alle aufstehen und sagen, wow, wir müssen noch mehr lernen?
Das ist genau die Gefahr beim Neuschaffen, dass wir wieder additiv sind und sagen, das noch dazu und das noch dazu und das noch dazu. Dann müssen wieder Lehrpläne.
Streichen wir Mathe und Physik.
Ich finde, man kann die wichtigen Dinge in alle Fächer reinpacken. Wir müssen also eigentlich nicht mehr lernen, sondern anders. Mhm. Individuell die Kinder abholen und tatsächlich eine Lerngemeinschaft schaffen. Kinder, die sich gegenseitig unterstützen, die wissen, wo sie Hilfe bekommen. Und stellen sie sich vor, einen Unterricht, in dem man sagen darf, ich kann das nicht, ich weiß das nicht. Ah, das kannst du gut, dann komm du doch mal zu mir und erklär mir das nochmal. Das wäre doch
aber ein Traum. Das hieße, es gäbe Bewegung im Raum. Das könnte ja auch sein, weil wir eben gerade gesagt haben, etwas zu verinnerlichen, indem man es jemand anderem erklärt. Das hieße ja auch altersübergreifende Klassen vielleicht. Ja, der Ältere erklärt es dem Jüngeren. Der Jüngeren kann leichter bei einem Älteren fragen, ich habe es noch nicht verstanden. Jetzt haben ja alle ein Alter, sitzen in einem Raum, alle lernen das Gleiche in einem sehr engen Zeitfenster.
Und das schafft die Illusion, die wären alle ungefähr gleich. Inhaltlich beieinander ist ja gar nicht der Fall. Mhm. Deswegen finde ich das auch eine tolle Idee, die Altersstruktur auch aufzubrechen und zu sagen, dann ist es ja auch ganz einfach zu sagen, ich habe das noch nicht verstanden, denn dann gibt es ja immer die Älteren, die man fragen kann. Eine größere Diversität, eine größere Unterschiedlichkeit im Klassenraum schafft ganz neue Chancen, miteinander zu lernen.
Also das haben wir auch festgestellt beim Homeschooling. Das hat ja, glaube ich, auch unter den Geschwistern dann teilweise ganz gut funktioniert. Wollen wir gleich das heiße Eisen der Noten nochmal angehen?
Ja, das machen wir.
Ich glaube, da reiben Sie sich schon die Hände. Kathi Ahl hat ein Buch geschrieben, es heißt Schule verändern jetzt. Und das ist ein Buch für Eltern eher oder für Pädagogen oder für alle?
Bildungsinteressierte. Für und ich Bildung. Hoffe, das sind ganz viele.
Okay, also liebe Bildungsinteressierte, dann bis gleich, dann sind wir beide wieder da. Wir alle kennen Lehrerinnen und ich kenne jetzt auch eine Rektorin. Kathi Ahl hat viele Jahre an einer Schule in Hessen als Rektorin gearbeitet, war Lehrerin und ist heute mein Gast des Tages. Und sie sagt, da ist noch Luft nach oben an unseren Schulen. Denn wir haben über Veränderungen gesprochen und die Frage, wie wollen wir lernen in Zukunft? Und die gar nicht so von oben angeordnet werden müssen, die Veränderungen. Wenn die entscheiden, die es betrifft, die Schulen nämlich selbst.
Und sie können sich Unterstützung holen für Veränderungen an ihrer Schule, zum Beispiel bei Kati Ahl. Denn sie ist Schulentwicklungsberaterin des Landes Hessen. Frau Ahl, ein großes Streitthema sind immer die Noten. Und wir haben gesagt, es ist ein heißes Eisen. Wir packen das jetzt mal an. Und ich frage ganz konkret, ist unser Schulsystem in der Benotung von sehr gut bis ungenügend, also von 1 bis 6, veraltet?
Ja.
Klare Antwort. Warum? Und was wäre eine Alternative?
Also für mich ist auch die Frage entscheidend, wer hat den größten Schmerz, wenn wir die Noten abschaffen? Wer hängt denn da am meisten dran?
Sind also die Schüler und Schülerinnen bestimmt nicht. Eben. Ich glaube, es würde auch die Eltern entspannen im Verhältnis zu den Kindern.
Es gibt ganz viele Eltern, die unbedingt Noten wollen, weil sie sagen, wo steht denn mein Kind? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet, dieser Fließtext im Zeugnis. Das muss man ja auch erstmal übersetzen können.
Okay.
Aber es gibt Schulen, die haben das gemacht. Ich weiß ein Beispiel von einer Schule, die haben die Schülerinnen und Schüler befragt. Und die Schülerinnen und Schüler haben ganz offen erzählt, was das für sie für ein Stress ist. Wie sie sich fühlen, wenn sie eine schlechte Note haben. Und nach Hattie, den hatten wir vorhin schon, was wirkt beim Lernen, sind schlechte Noten und vor allen Dingen sitzen bleiben. Echtes Gift beim Lernen, weil das so demotivierend ist.
Aber wenn wir all das wissen, warum halten wir an den Noten fest? Weil wir es als Generation davor auch kannten? Oder warum fällt uns das so schwer, es loszulassen?
Ich glaube, das ist das eine. Es ist unsere Tradition. Wir denken, so muss es sein. So war es ja immer. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch Angst, dass gut nicht mehr gut genug ist. Also wenn ich keine Eins geschrieben habe, was ist denn dann? Wann bin ich denn dann wirklich gut?
Und es hat ja auch schon einen Blick in die Zukunft. Bestimmte Fächer brauchen dann ja bestimmte Noten, um wiederum für Studium zugelassen zu werden. Das hieß ja, man müsste nicht nur Schule verändern, sondern dann eben auch Universitäten.
Die nachfolgenden Systeme auf jeden Fall. Das ist natürlich mit in der Bildungsrevolution. Das muss da mit rein. Die müssen Aufnahmetests machen und können dann auch entscheiden, wie kompetent ist die Person oder was braucht diejenige noch, um hier gut zu bestehen, an unserer Uni zum Beispiel.
Und diese Schulen existieren ja auch noch und die Kinder gehen ja auch in die Zukunft. Gibt es da schon Erfahrungswerte bei Schulen ohne Noten?
Es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungswerte. Bei manchen Schulen gelingt das super und es gibt ja auch den Spielraum. Es gibt den gesetzlichen Spielraum, Noten abzuschaffen. Und dann sind es aber oft auch Lehrerinnen und Lehrer, die an den Noten hängen. Und manchmal, muss ich jetzt mal so einen kritischen Punkt ansprechen, manchmal werden Noten als Machtmittel benutzt.
Ne? Ist ein Machtmittel, ist ein Druckmittel, klar.
Ja. Am Ende der Woche schreiben wir einen Test, also passt jetzt mal auf. Und das ist natürlich fürs Lernen selbst gar nicht förderlich.
Aber das heißt schon ganz schön viel Veränderung. Keine Noten, keine Klassenverbände mehr in diesem starren Sinne, vielleicht eine andere Zeitschiene. Können wir vielleicht mal aus Deutschland unseren Blick wagen über den Tellerrand? Wie machen das denn andere Länder? Neuseeland zum Beispiel hat ja das Schulsystem reformiert und das in relativ kurzer Zeit.
Also scheinbar ist ja Neuseeland so ein enorm fortschrittliches Land. Die Menschen dort scheinen sich zu verstehen als, wir probieren mal was Neues aus. Und genau so haben sie auch ihr Schulsystem reformiert, indem sie tatsächlich alle befragt haben. Es konnten sich alle dazu äußern und es wurden ganz viele Ideen aufgenommen. Und am Ende sind 40 Seiten dabei rausgekommen. Nicht wie bei uns, da würden wahrscheinlich 400 rauskommen.
Mindestens.
Sondern die haben sich auf so ein Grundkonzept, auf so eine gemeinsame Vision von 40 Seiten geeinigt und dann den lokalen Schulen, also den Schulen vor Ort, ganz viel Freiraum gegeben, das auszugestalten. Und das finde ich auch so wichtig, denn jede Schule ist so ein eigener kleiner Mikrokosmos und was an der einen Schule passt, muss an der anderen gar nicht passend sein.
Was ist mit Singapur? Auch ein Land, die einiges verändert haben.
Ja, die haben den Anspruch im Unterricht zu sagen, das, was wir jetzt lehren, das lehren wir so lange, bis es alle verstanden haben. Und das ist ja was ganz anderes als eine Klassenarbeit schreiben und da kommt dann so im Mittel vielleicht 2,8 als Durchschnitt raus und ein paar haben es verstanden, ein paar nicht, jetzt gehen wir weiter.
Und dann geht man weiter.
Ja.
Also man lässt niemanden zurück?
Ist der Anspruch.
Was ist mit Finnland? Die werden ja immer genannt als Superstreber, um mal hier im Schulranking zu bleiben. Die machen irgendwie vieles richtig und auch beim Thema Schule.
Ja, die haben zum Beispiel jetzt die Fächer abgeschafft.
Was? Es gibt kein Mathe, keine Einordnung mehr in Biologie, Physik, Sport und Kunst, sondern
es gibt Phänomene.
Fließen.
Und an den Phänomenen kann man Dinge lernen, also dann eben Mathe lernen oder Englisch oder was da jetzt mit reingehört.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Neuseeland, weil die haben das 2015 entschieden. Wieso können die etwas schnell umsetzen? Wir haben es ja nach den jeweiligen Bundesländern strukturiert. Alles, was das Thema Bildung angeht, die haben wahrscheinlich ein landesweites Ministerium. Ist das vielleicht der Vorteil, dass man Entscheidungen auch anders umsetzen kann?
Ja, also man kann natürlich in einem kleinen Land und auf Bundesebene schneller entscheiden. Mhm. Und vor allen Dingen, was mir daran so gut gefällt, ist, dass der Rahmen oder die gemeinsame Vision gesteckt ist. Das haben wir ja in Deutschland gar nicht. Mhm. Wir haben keine bundesweite gemeinsame Vision. Vielleicht wird es die mal geben mit dem Bildungsrat. Das ist sicherlich ein Ansatz. Der ist ja jetzt neu gegründet. Aber ansonsten haben wir 16 unterschiedliche Ausprägungen und das hat auch ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, zum Beispiel 16 Lehrpläne oder 16 Mal das Thema Digitalisierung umsetzen.
Und das ist doch ein Nachteil. Das heißt doch eigentlich, wir gehen mit der Ressource, Wissen, Neugier, Kompetenzen, das, was Kinder ja alle mitbringen, doch ziemlich nachlässig oder schulterzuckend um.
Und man sieht das daran, wenn die Erstklässler, die Erstklasskinder in die Schule kommen. Ich war ja an der Grundschule und dann saßen jedes Jahr so 80, 90 Mäuse vor mir mit glänzenden Augen, mit Strahlen. Ich gehe in die Schule und das war sowas wie so ein Ritterschlag. Mhm. Wow, ich bin jetzt groß, ich komme in die Schule.
Und wann geht das verloren?
Und dann geht's verloren. Im Laufe der ersten 5 oder 10 Jahre und nach 10 Jahren Schule ist das Bild ein ganz anderes, wenn die dann in die Schule gehen.
Und dieses Leuchten will man ja eigentlich zurückholen. Und das heißt, dazu müssten alle mutig sein. Kathi Ahl ist mein Gast heute und wir wollen Schule verändern und zwar gerne jetzt. Hier im HR3 Sonntagstalk mit meinem Gast Kathi Ahl. Wir reden heute darüber, wie Schule sich verändern muss. Klar, Digitalisierung, Renovierung, Motivation. Es gibt viele, viele Bereiche und einiges läuft schief. Ja, wir können die ganze Zeit jammern, aber ja, wir könnten auch sagen, wir verändern es gemeinsam. Wir, die Lehrer und Lehrerinnen, die Rektorinnen, die Schüler, die Elternschaft. Und das Thema, wie wollen wir lernen? Darüber gibt es ja leider keine laute Debatte. Es gibt viele, viele Bundesländer, es gibt 16 Lehrpläne, aber jeder ärgert sich irgendwie ein bisschen für sich alleine. Aber warum ist die Debatte eigentlich nicht laut, wo die meisten von uns doch ganz genau spüren, Schule muss sich verändern, muss fit werden für die Zukunftskompetenzen? Und warum werden wir zusammen so selten laut? Das ist meine Frage jetzt an Kathi Ahl.
Ein bisschen ist es ja so, man hat sich abgefunden, so ist Schule halt. Und das neu zu denken, das ist ungewöhnlich. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch, es ist keine Bundesdebatte. Man findet das auch nicht bei Anne Will. Oder es wird vielleicht mal vor einer Wahl, von der Bundestagswahl, die Bildungsnation ausgerufen.
Geben wir genug Geld aus für Bildung?
Nein.
Könnte das auch mehr sein?
Das könnte mehr sein, aber das ist nicht der alles entscheidende Grund. Mhm. Also wir haben hier viele Stiftungen, die ungefähr genauso viel dann für Bildung aufwenden wie der Bund selbst. Das könnte auf jeden Fall mehr sein, aber es kann sich innerhalb des Schulsystems was ändern und von außen. Also ich möchte nicht alles drauf schieben, wir müssten mehr Geld ausgeben und dann wäre das Problem gelöst.
Okay, das heißt, wir sind alle gefragt. Schüler, Eltern, Lehrpersonal, die Pädagogen, die Direktoren. Dann wollen wir noch mal gucken am Ende unserer Sendung heute, was können die einzelnen Gruppierungen denn leisten? Wie könnten Eltern ihre Kinder besser unterstützen?
Also es gab dieses Jahr etwas Neues, was ich noch nie kannte und das war der Hackathon. Aha. Da haben mehr als 6000 Menschen zusammen Ideen für die Zeit nach den Sommerferien entwickelt und zwar Eltern, ITler, Pädagogen, Pädagoginnen, Expertinnen aus allen Richtungen.
Kompetenzübergreifend.
Genau, interdisziplinär, haben innerhalb von einer Woche ein Projekt entwickelt und die Besten wurden prämiert und wurden der Kultusministerkonferenz vorgestellt.
Und mal sehen, ob wir davon was in der Realität dann tatsächlich wiederfinden.
Da sind schon manche in der Realität angekommen. Die dürfen wir jetzt schon erproben. Zum Beispiel das Cooperation Café, wo Eltern und Lehrkräfte sich zusammentun und dann gemeinsam Lösungen entwickeln für ihre eigene Schule. Mhm. Gibt ganz viele Projekte, findet man unter Hashtag Wir für Schule, wer das nachgucken will.
Bester Tipp von einer Lehrerin wie Ihnen, die auch Direktorin war, die selber Mutter von 3 Kindern ist, die auch die Schule durchlaufen haben, um Nerven zu behalten, weil manchmal liegen Nerven blank auf allen Seiten.
Ja, der erste Tipp ist, machen Sie den Unterricht so, dass Sie selbst gern Kind an Ihrer Klasse in Ihrer Schule wären. Also so, wie Sie sich das als Kind gewünscht hätten. Und zweiter Tipp, sorgen Sie gut für Ihre eigene Resilienz. Machen Sie sich stark mit Lehrkräften, mit Netzwerken, mit Hospitationen bei anderen. Sie haben diesen Beruf mit einer Vision gewählt, mit einem Feuer haben Sie wahrscheinlich angefangen. Und wo ist das Feuer in Ihnen? Kramen Sie das wieder raus und bringen Sie das so ein bisschen wieder zum Lodern.
Okay, das geht an die Pädagogen und Pädagoginnen. Als Schulentwicklerin sind Sie natürlich Ansprechpartnerin für alle Schulen in Hessen. Man kann Sie aber auch als Schulberaterin praktisch frei buchen. Und Sie stellen Ihre Kreativität, Ihre Ressource und Ihre Erfahrung jedem, auch außerhalb von Hessen, dann tatsächlich zur Verfügung, liebe Kathi Ahl. Aber wenn wir beide jetzt nochmal träumen am Ende der Sendung und die Augen schließen und sagen, wenn wir uns Schule in Deutschland uns in 5 Jahren vorstellen, was wäre für Sie ideal?
Eine bunte Landschaft wie einen bunten Garten. Und da wachsen ganz unterschiedliche Dinge drin. Es gibt Schulen, die sind super in Digitalisierung und andere Schulen, die können da hinfahren und sich das anschauen, wie die das schaffen. Es gibt Schulen, die sind super für Kinder mit Hochbegabung und andere können davon lernen. Wir hätten sozusagen viele kleine bunte Inseln und die Schulen würden sich untereinander vernetzen und die würden ganz viel Anerkennung dafür finden, würden eine breite öffentliche Beachtung bekommen. Nicht nur den Deutschen Schulpreis, sondern wären vielleicht auch positiv in den Medien. Dort würde ein anderes Bild von Schule gezeichnet, als es
ist
in der Vergangenheit
war. Ist das häufig zu negativ?
Ja, das tut auch richtig weh, wenn man sich jeden Tag anstrengt und wirklich mit Herzblut unterrichtet und dann kommt wieder so eine Klatsche.
Und am Ende zeigt man immer nur das runtergekommene Schulklo.
Genau.
Und das ist etwas, was dann auch als Wertschätzung fehlt, dem Lehrpersonal gegenüber. Wollen denn Lehrer eigentlich, das wäre noch eine meiner letzten Fragen, dass sich Eltern tatsächlich auch einmischen, dass man Partner wird? Oder rollen die auch manchmal mit den Augen und sagen, komm, ich habe studiert, ich weiß, wie es geht, macht ihr euren Job?
Da würde ich gerne nochmal nach Neuseeland schauen. Denn in Neuseeland haben die Schulen diese School Boards. Das heißt, da sind Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung zusammen für jede einzelne Schule verantwortlich. An jeder Schule gibt es engagierte Eltern, die mitbestimmen, aber die haben dafür eine Fortbildung gemacht. Die haben das nicht von jetzt auf gleich so gekonnt, sondern alle mussten sich dafür fortbilden, wie man da gut kooperieren kann. Denn es gibt natürlich beides. Es gibt Eltern, die sich einmischen, dass man manchmal denkt, meine Güte, lass mich bitte meinen Job machen und leg mir keine Steine in den Weg. Und dann gibt es natürlich die, die sich super engagieren und damit so unterstützend sind. Und das ist eine Ressource, die wir, glaube ich, noch zu wenig nutzen. Es gibt so viele Eltern, die Lust hätten. Und wenn wir die gewinnen, dann haben wir da auch wieder mehr Zeit und Entlastung.
Und es gibt natürlich auch die Eltern, die es nicht können, die es sprachlich nicht können, die es zeitlich nicht können. Da sind die Schüler dann eben oft auch ganz schön alleine. Ich glaube, das haben wir auch gemerkt jetzt in dieser Zeit, als es Homeschooling dann tatsächlich gab. Es gab auch viele Schüler, die wirklich alleine waren.
Ja. Und das ist natürlich immer noch so, wir verlieren zu viele. Egal, ob durch Sitzenbleiben, durch Schulabbruch oder die, die jetzt im Lockdown alleine waren.
Und da vielleicht auch nochmal zu gucken, braucht der Mitschüler oder die Mitschülerin vielleicht da Unterstützung, weil die Eltern das nicht leisten können. Das wäre ja auch eine Form von Kommunikation und von Kooperation, woraus dann Kreativität entstehen kann. Also Lust zu machen auf das Denken und die Frage der ARD-Themenwoche, wie wollen wir leben, wie wollen wir lernen, ist noch etwas für Sie offen geblieben, liebe Kathi?
Ich würde gerne nochmal auf die Kinder und Jugendlichen schauen. Was können die tun? Als erstes möchte ich gerne sagen, bleib dran. Es lohnt sich. Mach die Schulzeit zu deiner Zeit. Kümmer dich um die Sachen, die dich wirklich interessieren. Finde deine Interessen und deine Stärken. Und dann tu dich mit anderen zusammen. Also wirklich gemeinsam lernen, das hilft so viel mehr und macht auch viel mehr Spaß.
Sagt Kathi Ahl, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ich danke für das Gespräch, für das Kopf- und Hirnöffnen und viel Erfolg für Ihr Projekt Schule verändern jetzt. Danke, Kathi Ahl.
Dankeschön.
Zu Hause in Hessen.